Das organisierte Leben der Menschen bestand aus bewaffneten Menschen, im Sinne, dass sie Waffen brauchten, um zum Beispiel ihre Nahrungsmittel zu schaffen, oder? Das war normal. Aber in einem bestimmten Punkt war nicht mehr so. Im Sinne, dass die Gesellschaft hat sich so entwickelt und genau die produktive Kräfte, so gesagt, haben sie sich so entwickelt, dass unterschiedliche Interessen entstanden sind und diese bewaffnete, selbstorganisierte, bewaffnete Menschen, wenn sie so geblieben wurden, hätten sie gegeneinander vernichtet. So, auf diesem Grund musste sozusagen eine spezielle Macht, eine spezielle Etwas sich erheben und diese Gewalt, diese Bewaffnung, diese musste separat organisiert werden. Die Menschen können einfach nicht normale Waffen haben. Punkt. Diejenigen, die Genossen, die zum Beispiel unsere Theorie-Magazin über die Amerika Latina, vielleicht haben die Capulli. Es geht nicht nur um kapitalistische Staaten. Das war immer so. So verschiedene Formen mit verschiedenen Produktionsweisen. So nicht nur Kapitalismus. Okay. Klar. Punkt, ganz wichtiger Punkt. Diese spezielle Macht ist nicht eine Formation der Versöhnung, in dem diese unterschiedliche Interessen geschafft hat, zu versöhnen. Nein, sondern diese Formation, der Staat entsteht genau, weil diese Interessen nicht versöhnlich sind. Wenn der Staat eine Versöhnungsformation wäre, in Wirklichkeit, das braucht man nicht, einen speziellen organisierten, wenn sie sozusagen einfach ein, wie sagt man, Schiedsrichter, das reicht, oder? Aber es ist nicht der Fall. So, das heißt, und im Laufe der Zeit, wenn man die Geschichte der Gesellschaft sieht und Engels hat diese Geschichte geschildert. Ich werde das nicht machen, weil wir keine Zeit haben, aber ihr könnt unser schönes Buch lesen. Die Ursprung der Familie, des privaten Privateigentums und des Staates. Aber der Punkt ist, dass diese Staat, sagen wir so, und dann Lenin hat auch weiter dieses Konzept entwickelt, der Staat ist ein Organ der Klassenherrschaft, ein Organ zur Unterdrückung der einen Klasse durch die anderen. Es ist die Errichtung einer Ordnung, die diese Unterdrückung sanktioniert und festigt, indem der Konflikt dämpft. Wichtige Punkte, weil alle Reformisten versuchen, diese Rolle des Staates sozusagen in eine andere Art und Weise aufzufassen. Im Sinne, dass das heißt, dass noch einmal kommt vor die Idee, dass der Staat eine Form der Versöhnung. Aber wenn man die Geschichte sieht, sieht man, dass das nicht der Fall ist. Und solange unterschiedliche Klassen existieren, muss diese Staatgewalt seine, sagen wir so, unterdrückerische Macht ausüben. Das ist der Punkt. Und was in Wirklichkeit die Reformisten gemacht haben, ist durch diese neue Auffassung von Marxismus, ist eine in Wirklichkeit eine politische Entwaffnung der Arbeiterbewegung, indem selbstverständlich durch die Zusammenarbeit mit den Bürgerlichen, was nicht versöhnlich ist, haben sie versucht zu versöhnen, auf Kosten der Arbeiterklasse, die schon wissen. Punkt. Zusätzliche Punkte. Die Marxisten sind für die Abschaffung der Ausbeutung, für die Abschaffung einer Gesellschaft auf Klassen basiert, oder? Basiert auf Klassen. Und wenn wir sagen, dass der Staat ist die, das Organ der Klassenherrschaft, bedeutet, dass die Marxisten sind für die Abschaffung oder der Staat. Und es ist interessant, weil Marx hat diese Konzepte und vor allem nachdem er gesagt hat, dass das Proletariat der Staat, der Staat nicht verwenden kann, hat versucht zu beleuchten, mit was sollte das Proletariat dieser Staat ersetzen. Und er hat seine Überlegungen und seine Vorschläge auf Basis der Entwicklung der Klassenkampf beleuchtet. Und es ist ganz interessant, wenn ihr das Manifest der Kommunistischen Partei liest, sieht, dass, was er sagt, ist, dass die Arbeiterklasse sich organisierte sollte als herrschende Klasse. Und was bedeutet das genau? Nur die Pariser Kommune hat beleuchtet, was das genau bedeutet. Aber er konnte das im Laufe, weil Marxismus kein Glaube ist, ist eine Methode, die wir verwenden müssen, um die Realität zu verstehen und die Widersprüche innerhalb der Realität zu verstehen, wie diese Widersprüche sich entwickeln und aufgrund dieser Widersprüche, wie wir die Menschen nach vorne bringen können. Aber was wichtig ist, ist, dass Marx aufgrund seiner philosophische, politische Arbeit gesagt hat, wir sind für die Abschaffung der Staat. Selbstverständlich braucht das Proletariat Punkt 1 die Abschaffung der bürgerlichen Staat und dann muss das Proletariat eine neue Gesellschaft aufbauen, damit die Ressourcen der Menschheit vernünftig verwendet werden können. Und er hat gesagt, dass nachdem das Proletariat den Staat abgeschafft hat, wird das Proletariat eine arbeitende Körperschaft aufbauen, nach dem Vorbild der Pariser Kommunen. Er hat gesagt, eine wohlfeile Regierung, in dem die Arbeiter lernen, die Ressourcen anders zu verwalten und eine neue Gesellschaft aufzubauen. So, das heißt, dass es wird eine Formation, man kann sagen, ein Staat, die Diktatur des Proletariats, aber was bedeutet, dass die Mehrheit der Gesellschaft die Reste der alten Gesellschaft, wie sagt man, vernichten muss, um eine neue Gesellschaft aufzubauen, wo keine Staat gibt, wo keine Klasse gibt, indem die Ressourcen und die Organisation des Lebens funktioniert mit diesem wichtigen Spruch, jeden nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen. Und das bedeutet, dass dann wirklich keine Staat, der Staat stirbt ab. Die Reformisten sagen, ja, Marx hat gesagt, der Staat stirbt ab. So, nicht, dass der Staat abgeschafft werden. So, das heißt, dass wir in diese bürgerliche Regierung teilnehmen können. Und das ist völlig marxistisch. Nein, das ist nicht der Fall. Soweit bis zum die sozusagen die Grundsteine der Theorie. Was trotzdem Marxismus lebendig und interessant macht, ist die Tatsache, dass diese sozusagen, die ich nicht so gut zusammengefasst habe, Grundlage der Theorie von der lebendigen Klassenkampf entstehen. Und warum hat Engels so akribisch mit dieser Antike und Feudalismus und so weiter und so fort beschäftigt, um diese Grundlage des Staats zu beleuchten? Weil während Staaten wie die unterdrückerische Formationen während Feudalismus oder die Gesellschaft, die auf die Sklaverei basierte, die Ausbeutung völlig klar war und niemand konnte sagen, dass, ja, dass die römische Reich keine ausbeuterische Unterdrückung war. Mit der Entstehung des Kapitalismus war ein bisschen komplizierter, weil Kapitalismus hat die Demokratie zu uns geschenkt. Ah, genau, das ist das Problem. Aber warum? Weil in Wirklichkeit es gibt einen wesentlichen Unterschied, weil bis zu Kapitalismus alle Formen der Ausbeutung, wie sagt man, offenbar waren. Ich meine, niemand konnte zweifeln, dass eine Leibeigen ausgebeutet wurde, oder? Ein Sklave, ja. Aber mit den Arbeitern war nicht so klar. Ich meine, in Wirklichkeit, Marx war genial, weil am Ende des 19. Jahrhunderts, als er angefangen hat, ich meine, die Ausbeutung in der Fabrik, wo auch die Kinder und das war ziemlich plakativ, oder? Der Charakter. Aber trotzdem konnte er sehen, inwieweit in Wirklichkeit die Arbeiter freier waren. Ja, sie konnte freiwillig zur Arbeit gehen. Ja, es ist so. Sie mussten unabhängig von sich selbst kümmern. Sie hatten die individuelle Verantwortung für sich selbst und für ihre eigene Familie. Sie konnten sterben, wenn sie das nicht schaffen. Aber freiwillig sterben. Die Sklaven mussten von der Herrschaft gefüttert, wie Tiere. Die Arbeiter nicht. Die Arbeiter bekommen ein Gehalt und mit diesem Gehalt sie schaffen, was sie können, aber oder sie können verhandeln ein besseres Gehalt oder bessere Löhne, bessere Bedingungen und so weiter und so fort. Aber das ist der Punkt. So, diese Freiheit hat auch ein politisches Gesicht, die aus der Sicht der Staat sich zeigt. So, ich kann nicht, weil die Zeit uns nicht erlaubt, was das bedeutet, die Entwicklung des Kapitalismus. Aber wir müssen betonen die Wendepunkte, damit wir richtig verstehen, warum der bürgerliche Staat Besonderheiten besitzt. Wendepunkt war die Revolution 1848. Warum? Schon mit der Französischen Revolution hat das Bürgertum für die politische Macht angefangen zu kämpfen. Mit welchen Parolen? Wir wissen alle. Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit. Noch 1848 sollten oder mussten die Resten, die Spuren, oder? Revolutionäre Kampf gekämpft werden. Aber das Problem ist, dass im Laufe der Zeit zusammen mit dem Kapitalismus, zusammen mit den Bedürfnissen des Bürgertums, die politische Macht völlig in die Hände zu bekommen, auch eine für die bürgerlich nicht so angenehme Mitstreiter mitgewachsen ist, und zwar das Proletariat. Und das ist ganz wichtig, weil Februar 1848, große Revolution in Frankreich, für die allgemeine Wahlrecht, für das allgemeine Wahlrecht, Louis Philippe flieht weg, aber das Problem ist, dass diese schöne Errungenschaft von der Arbeiterklasse errungen wurde. So, die Bürgerlichen sagen, okay, wir haben für die Freiheit, aber hier, die Lage ist nicht so einfach, weil jetzt in die Straße, wir haben Leute, die wirklich Freiheit wollen, die wirklich Demokratie wollen. So, haben Sie eine schöne konstituierende Versammlung geschafft im Mai. Sofort, obwohl die Arbeiterklasse keine marxistische revolutionäre Organisation damals gehabt hat, man muss sagen, dass in Frankreich die Bewegung war hauptsächlich von den Anarchisten geführt. Ja, die Führung der Arbeiterklasse war hauptsächlich. Aber die waren sofort inhaftiert durch die Revolution im Februar. Blanqui hat hauptsächlich sein Leben im Gefängnis verbracht. Aber obwohl keine Führung gab, verstand sofort die Arbeiterklasse, dass diese verfassungsgebende Versammlung ein Betrug war. Und deswegen machen sie dagegen, noch einmal in die Straße. Und Marx verwendet eine sehr schöne Aussage. Er sagt, ja, es ist klar, dass wenn oben, diejenigen, die oben sind, Musik spielen, es ist nicht verwunderlich, dass diejenigen, die unten sind, auch tanzen wollen. Ja, und sie haben wirklich viel getanzt. Junitage, 3000 Toten, 15.000 Deportierten nach Afrika. So, Blut wurde die Demokratie begründet. So, sie haben getanzt. Es ist interessant, weil Marx 4 Jahre danach schreibt, weil die Sachen sind weitergegangen, jetzt schauen wir, inwieweit wir die ganze Geschichte darstellen können, aber was wichtig ist, ist, dass Marx sagte, sofort wird die Demokratie von der Bürgerlich wahrgenommen und die Republik wahrgenommen als die Form ihres eigenen Endes. Ja, so, sie haben für die Demokratie, für die Republik gekämpft, aber dann, sie haben gesagt, wir können das nicht haben. Das ist der Punkt. Es öffnet sich eine komplizierte Zeit und am Ende dieser Zeit, in dem die Bürgerliche, diese wilde Kräfte, die auf die Straße gegangen sind, die in Gang gesetzt wurden, mussten irgendwie gedämpft durch einen Staatsstreich, sagt man, genau, im Dezember 1851 durch Napoleone Bonaparte, Napoleon der Dritte. Aber wir müssen verstehen, warum in 1848 wir sehen einen Wendepunkt in der Geschichte der Entwicklung des Staats. Weil das Bürgertum, das bis dahin eine progressive, revolutionäre Rolle gespielt hat, gegen Obskurantismus der Kirche, gegen den Aberglaube, gegen den Feudalismus, sofort musste sich in eine reaktionäre Kraft verwandeln, weil sie haben verstanden, dass sie auch ihren toten Graben mit gewachsen ist. So, diese Republik, sobald aufgestanden ist, ist eine Formation gegen die Arbeiterklasse gerichtet. So, man kann nicht sagen, dass die Demokratie ist entstanden als eine sozusagen universelle Werte, sagen wir so. Okay, alles klar. Das ist das Wichtigste. Welches Antlitz hat diese besondere Formation genommen, um diese betrügerische Rolle weiterspielen zu können? Weil trotzdem leben wir in einer Demokratie, die alle sagen, dass die vernichten nicht die Arbeiterklasse, wie war in 1848, oder? Ja, genau. Punkt 1, das wurde Lenin erzählt, aufgrund dieser Entwicklung. Aber das war sofort als Resultat dieser Kampf in 1848. Punkt 1. Das stehende Heer, die Armee, Berufsarmee, permanente riesige Armee, Marx sagt, Napoleon der Erste hat überall die Napoleon-Code verbreitet, vorschriftliche Sache, Demokratie gegen die Kirche, ta, ta, ta. Napoleon der Dritte hat die Belagerungszustand in ganz Europa verbreitet. Ja klar, weil in eine andere. Aber das war nicht ein Merkmal dieser Zeiten. Das war eine permanent. Warum? Weil Kapitalismus diese wilde Kräfte zutage gebracht hatte. Und die Bourgeoisie, um ihre Macht beizubehalten, musste auch eine spezielle, große, riesige Gewalt, Macht, Organ der Repression aufbauen. Punkt 1. Punkt 2, ganz wichtig, die Trennung der Gewalten oder Gewaltenteilung. Ja, weil Repression schon, aber das ist die Demokratie. So, das ist auch eine wichtige Rolle. Auch vor der bürgerliche, vor dem bürgerlichen Staat gab es die Duma oder diese. Aber nur mit der Durchsetzung des Bürgertums haben wir so das Parlament, die legislative Gewalt, die exekutive Gewalt und die Judikatur. Und wir lernen alle in die Schule, das ist ganz wichtig, weil das verhindert die Konzentration der Macht in wenige Hände oder in eine Hand, in eine Person. So. Aber es ist nicht so. Wie Guizot gesagt hat damals, als diese schöne Sache erfunden wurde, das ist das schöne Spiel der konstitutionellen Gewalten, indem das Parlament ist genau die Formation, mit der die Bürgerlichen die leeren Worte der Arbeiterklasse verleihen. Ja, leere Worte, bla bla bla, und die Illusion, dass du eine Stimme hast. Weil in Wirklichkeit alle Beschlüsse werden irgendwo anders getroffen, in die Exekutive. Dritter Punkt, ganz wichtig, der Markt der Posten. Mit Kapitalismus nimmt der Staat extrem zu. Wir reden von der Hypertrophie der Staat. Ich meine, das war schon so ein bisschen mit Absolutismus und auch Napoleon. Napoleon war, ja, das war besonders. Aber nachdem, das wurde extrem. Warum? Punkt 1. Jeder Aspekt des Lebens musste geregelt werden. Wir wissen schon, wir sind hier. Jeder Aspekt ist geregelt. Da dürfen wir schwimmen gehen. Sicher gibt es ein Gesetz, ob wir dürfen oder nicht, oder? Dürfen wir unsere Zeitung verkaufen auf die Straße? Wer weiß. Ja. Weil wenn ein Polizist kommt und sagt, oh! Es ist also, oder? Es ist also. Aber wir sehen, wir sind sogar so daran gewöhnt, dass so ist, dass auch wenn kein Gesetz gibt, denken wir, dass es ein Gesetz ist. Weil der Staat überall ist. Aber das wurde wirklich im Laufe der Zeit so aufgebaut, weil Kapitalismus muss die Gesellschaft durchdringen, um unter Kontrolle zu haben. Das ist ein Punkt. Ein zusätzlicher Punkt, Marx ist ganz schön, er sagt ganz schön, diese Hypertrophie extrem hilfreich und notwendig ist, auch um die unterschiedlichen Interessen und Schattierungen der Bürgerlichen zu verhandeln. Er sagt, und man muss auch die unfähige Schicht dieser Bürgerlichen ein Post, etwas geben, damit eine stabile, sagen wir so, regelmäßig wird diese Hypertrophie, bedauerlich, sagt man so, war so auch der Zeit mit Napoleon der Dritte. Und die Judikatur in diesem Sinne ist ganz gut. Ich meine, wenn ich rede, diese Hypertrophie, selbstverständlich ihr wisst schon, was das bedeutet. Ich meine, das ist der typische Methode, mit dem das Bürgertum seinen Staat aufbaut, wie schon gesagt, durch Korruption. Das ist der Marx, der Posten. Ja, klar. Und das wohnt dem System inne. Selbstverständlich, wenn das zu viel ist, muss ein bisschen und regelmäßig sehen wir Versuche, diese Hypertrophie abzubauen. Und die Judikatur ist in diesem Sinne auch nützlich, ein bisschen die Kosten. Aber sie können das nicht, weil diese ist ein wesentliches Merkmal des Kapitalismus. So, gehen wir weiter. Ich habe nicht so viel Zeit und ich möchte ein paar wichtige Sachen zusätzlich, weil wenn wir uns nur auf diese Entstehung, die trotzdem die wesentlichen Elemente des Staats darstellt, einschränken, reicht das nicht. Weil Imperialismus, die Weiterentwicklung des Kapitalismus, stellt trotzdem eine zusätzliche Wendepunkt, die uns besondere Herausforderungen stellt. Ich werde das nicht noch einmal wiederholen, weil wir haben sogar 3 Workshops darüber, was Imperialismus bedeutet hat. Aber was ich unbedingt betonen muss, ist, dass Imperialismus hat hauptsächlich bedeutet die Entstehung von Extra-Profite, die eine wichtige Rolle gespielt hat, um eine Arbeiteraristokratie zu schaffen. Wir müssen verstehen, was das bedeutet, weil in Wirklichkeit Marx und auch Engels schon über die Verbürgerlichung der Arbeiterklasse gesprochen haben. Aber mit dem Imperialismus nimmt dieses Elemente ein ganz anderes Antlitz, weil diese Arbeiteraristokratie, die hauptsächlich die Führung der Arbeiterklasse Organisationen darstellt, von Imperialismus sozusagen abgesaugt wird. Integriert wird in den Staaten. Und in diesem Sinne, es ist ganz wichtig, auch einige Punkte, die wir schon in anderen Workshops beleuchtet haben. Zum Beispiel, was hat bedeutet Sozialdemokratie nach dem Ersten Weltkrieg in Europa für die Wiederaufbau der Stadt? Oder was hat bedeutet Sozialdemokratie und nicht nur Sozialdemokratie nach dem Zweiten Weltkrieg für die Wiederaufbau der Gesellschaft? Und das wurde ermöglicht aufgrund dieser riesigen Entwicklung des Kapitalismus und dieser riesigen Extra-Profite, die durch Imperialismus ermöglicht wurden. Es gibt einen schönen Schrift von Trotsky, der 1940 geschrieben hatte, die Gewerkschaften in der Phase des imperialistischen Niedergangs, sagt man so auf Deutsch, glaube ich, okay, indem er so sagt, die Monopolen, die er sagt, die kapitalistische Cliquen sogar, sehen das Wirtschaftsleben auf dieselbe Höhe des Staates. Weil sie so die Konzentrationen, die Rolle des Finanzkapitals und die brauchen den Staat. Und deswegen müssen sie immer wieder den Staat durchdringen. Das war schon klar. Und Lenin hat das schon beleuchtet im Imperialismus. Wir haben schon darüber geredet. Ich kann das mich nicht wiederholen, weil ich schon. Aber was Trotsky sagt, ist, dass die Gewerkschaften sind in der Lage zu konkurrieren mit den Monopolen, um den Staat zu beeinflussen. Und sie sagen, und wir sehen das, er hat das gesagt in 1940. Und das ist extrem, extrem Fall der Zeit. Die sagen die Gewerkschaften, wir müssen diese Stadt befreien von dem Griff, der tödliche Griff der Monopole und die Imperialismus. Ja. Und die sind aus diesem Grund vom Staat völlig abhängig. Weil das ist das Einzige, das sie sehen können. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, aber nicht nur, waren Sozialdemokratie und Gewerkschaft Teil des Aufbaus der Wirtschaft. Aber im Sinne, wir haben über Österreich zum Beispiel geredet, aber das war nicht nur der Fall Österreich, in dem die Verstaatlichung wurde teilweise im Sinne zusammen mit anderen Kräften, auch mit der Gewerkschaft verwaltet, die verstaatlichte Unternehmen. Und das hat nicht mit Arbeiterkontrolle zu tun. Das war ganz völlig unter der Kontrolle der kapitalistischen Staat und das war ein Mittel, in dem das Bürgertum und die Monopolen die Gewerkschaft verwendet haben, um die Arbeiterklasse unter Druck und gut auszubeuten. Und auf diesem Grund hat Trotzki gesagt, es ist unmöglich, demokratische Gewerkschaft zu haben, weil sie sind völlig unter Kontrolle. Es ist unmöglich. Aber was das bedeutet, dass wir nicht für Reformen oder für Demokratie, nein, Ganz das Gegenteil, weil das bedeutet, dass sobald die Arbeiterklasse sich bewegte, klatschte mit diesem Gerüst. Und entweder haben wir diese reformistische Gewerkschaft oder haben wir eine revolutionäre Bewegung. Das ist was Trotzki 1940 gesagt hat. Ich habe nicht so viel Zeit, so ich muss ein bisschen sagen. Selbstverständlich, die Sache sich ein bisschen anders sich entwickelt, oder? Zum Glück haben wir gehabt eine Organisation, die ein bisschen Licht in diese Nachkriegszeiten geworfen hatte. Und Ted Grant hat gesagt, ja, es ist wirklich so, Imperialismus hat die Demokratie überflüssig gemacht. Weil es ist also, Imperialismus muss alle Kräfte zu sich selbst ziehen und ausnutzen, um die Welt zu herrschen. Und, ja, das ist, und selbstverständlich, die Reformisten sind völlig integriert in diese, müssen integriert werden. Aber trotzdem, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir keine Revolution gehabt, oder schon, aber sicher hat sich Imperialismus durch eine demokratische Form weiterentwickelt, sodass, dass Ted Grant gesagt hatte, dass die Konterrevolution hat eine demokratische Form genommen. Was bedeutet? Bedeutet, dass obwohl der Krieg eine revolutionäre Bewegung in vielen Ländern ausgelöst hatte, keine Bewegung die Macht, in keinem Land hat die Arbeiterklasse die Macht übernommen. Einerseits. Andererseits, dieser große Aufschwung der Wirtschaft hatte des Imperialismus ermöglichte, dieser Konterrevolution eine demokratische Form zu übernehmen. Aber was ich wichtig zu sagen ist, dass Ted Grant schon damals abgesagt, vorerst ist das so, weil die grundlegenden Gesetze des Imperialismus immer in Gang. Und wir haben auch heute gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine friedliche Weiterentwicklung. Ja und nein, im Sinne ja, aber auch nein, weil in Ländern im Nahen Osten, in Afrika, oder in Lateinamerika, das war nicht so friedlich in Wirklichkeit. Warum? Weil trotzdem Imperialismus, die Gesetze der Entwicklung des Imperialismus weitergearbeitet haben und genau so dieser Staat als Form, die die Herrschaft benötigt, statt Demokratie durchgesetzt hat. Das war ein vorläufiges Ding bisher. So, ganz kurz und knapp. Was bedeutet das? Dass wir nicht für die Reformen kämpfen sollen, sondern nur für die Revolution? So, die Arbeiter sollten keine 32 Stunden kämpfen, keine Sozialstaat, weil das ist... Es gibt einige Sekte, die das sagen, oder? Ja, selbstverständlich nicht. Aber was wir immer betonen müssen, ist, dass wir müssen diese Werkzeuge verwenden, ist, dass die Arbeiterklasse muss lernen, sich durchzusetzen und ihre eigenen Formen des Kampfs aufzubauen. Und keine Vertrauen in der Gewerkschaft. So, das heißt, Selbstorganisation, Beschlüsse unter Kontrolle, Koordinierung auf alle Ebenen. Unsere Rolle ist Vertrauen, Selbstvertrauen in der Arbeiterklasse zu verbreiten und Missvertrauen in der Bürokratie und in der bürgerlichen Stadtapparat überall. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, dass die Arbeiterklasse versteht, dass die Macht übernehmen muss. So, was ist die Richtung? Die Doppelmacht. Sagt man Doppelmacht? Doppelmacht, das ist. Und was sollte die Partei machen? Die Arbeiterpartei machen? Wir haben gesagt, die Arbeiterklasse muss diese Stadt abschaffen. Muss völlig. Was hat Trotsky gesagt über diese Gewerkschaft und über den Imperialismus? Wir müssen kämpfen für die Unabhängigkeit der Arbeiterklassebewegung und für die Demokratie innerhalb der Organisationen. Das sind Unabhängigkeit. So, das heißt, du kannst alle Forderungen vorbringen. Aber das Wesentliche ist die Unabhängigkeit der Arbeiterklasse. Warum? Weil wenn die Arbeiterklasse in Bewegung ist und unabhängig ist und was auch immer erobern will, es ist unvermeidbar eine revolutionäre Bewegung. Ja, klar, weil es gibt keinen Raum für Reformen. So, kein Raum dafür. Und die Reformisten wurden integriert, sie haben das geschafft während dieser Nachkriegszeiten, sie haben das geschafft wegen dieser besonderen Bedingungen, die nicht mehr dabei sind, nicht mehr. So, diese Krise der Demokratie in Wirklichkeit, es ist kein neues Phänomen, weil es wohnt dem Kapitalismus inne, wirklich. Wir haben nur eine, ja, Jahrzehnte, die ziemlich viele Generationen geprägt hat, aber das war nicht so. Ich meine, Kapitalismus ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen, wir müssen einen breiteren Blick haben, um zu verstehen, ja, wir haben friedliche Zeiten, sogenannte friedliche, zumindest in die Industrieländer, die vorbei sind, und wir müssen zurück zu das Wesentliche, um unsere Arbeit, um unsere Bewegung richtig zu steuern. Und was macht eine Partei in einem Parlament, in einem solche, in diesem Ausschuss der leeren Worte? Quatschboden, das ist Sprachrohr der Arbeiterklassen und Misstrauen an den bürgerlichen Institutionen zu verbreiten. So, Punkt. Ich habe schon viel geredet.